Die Radio Wissen. Update.
Europa hat gewählt und sich für die Konservativen entschieden. Zum Teil sogar für die Rechtskonservativen. EU-weit gewann die konservative Europäische Volkspartei EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, die meisten Sitze. In Frankreich, Großbritannien und Dänemark wurden aber rechtspopulistische Parteien stärkste Kraft.
Das war eine massive Ablehnung der Europäischen Union,
sagt dazu Marine Le Pen, Vorsitzende des rechtsextremen Front National in Frankreich. Auch in der Ukraine wurde gewählt, und zwar ein neuer Präsident. Klar in Führung liegt der pro-westliche Unternehmer Petro Poroschenko. Mehr zu den Ergebnissen der beiden Wahlen jetzt im Update. Mein Name ist Vivien Leue.
Update.
Ich will nicht nur, dass Großbritannien die Europäische Union verlässt. Ich will, dass ganz Europa die EU verlässt. Weder diese Flagge noch die Hymne noch dieser Präsident repräsentieren, was Europa sein sollte.
Das sagt der Chef der britischen Rechtspopulisten UKIP, Nigel Farage. Seine Partei erhielt in Großbritannien die meisten Stimmen, mehr als ein Viertel nach derzeitigem Stand. Ähnlich erfolgreich schnitt der rechtsextreme Front National in Frankreich ab. Auch er erhielt mehr als ein Viertel der Stimmen. In Dänemark wurden die Rechtspopulisten der dänischen Volkspartei mit rund 23% stärkste Kraft. In Österreich legte die rechte FPÖ auf gut 20% zu und landete auf dem dritten Platz. Und auch in Polen, Ungarn, Finnland und Italien gewannen die rechten Stimmen dazu. Lorenzo Fontana von der italienischen Lega Nord.
Das ist auch Verdienst der Bündnisse, die wir in Europa geschlossen haben. Wenn wir das Ergebnis von Le Pen sehen, von Wilders, der ja doch Zweiter wurde, und von UKIP, die ja in England erste Partei geworden ist, dann wird es jetzt richtig lustig im Europaparlament. Viele Bürger haben von dieser EU die Nase voll.
Wilders Partei wurde in den Niederlanden zwar tatsächlich nur drittstärkste Kraft, aber dennoch. Mit insgesamt knapp einem Fünftel der Stimmen sind die Europakritiker stärker im EU-Parlament vertreten als je zuvor. In vielen Ländern Europas suchen Spitzenpolitiker deshalb jetzt nach Erklärungen. In Frankreich und Großbritannien kamen die Regierungen zu Krisensitzungen zusammen. Für den französischen Premier Manuel Valls sind die hohe Arbeitslosigkeit und hohe Steuern ein Grund für das gute Abschneiden der Rechten. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso forderte jetzt entschiedene politische Maßnahmen für Wachstum und Arbeitsplätze. Der britische Premier David Cameron sagte, die Menschen seien tief enttäuscht von der EU. Der sozialdemokratische Kandidat für den Posten des Kommissionspräsidenten Martin Schulz glaubt aber nicht, dass die europäischen Rechten die EU-Politik allzu sehr verändern werden. Er prophezeit, dass sie
für alles einen Sündenbock haben, für nichts eine Lösung und wahrscheinlich an ihren inneren Widersprüchen scheitern. Die Internationale der Ultranationalisten, das funktioniert nicht.
Tatsächlich können sich die britische UKIP und der französische Front National nicht ausstehen. In einer gemeinsamen Fraktion wird man diese beiden Parteien eher nicht finden. Und ob sich die anderen Rechtspopulisten auf genügend Gemeinsamkeiten einigen können, um eine einheitliche europaskeptische Front zu bilden, bleibt fraglich. Die stärksten Fraktionen in Europa, die konservative EVP mit gut 28% der Stimmen und die Sozialdemokraten mit gut 25%, müssen jetzt erst einmal Bündnisse für die Wahl des Kommissionspräsidenten schließen. Ob sich dabei der konservative Kandidat Jean-Claude Juncker durchsetzt oder sein sozialdemokratischer Kontrahent Martin Schulz oder aber doch ein ganz anderer, das wird sich wohl erst in den nächsten Wochen zeigen. Morgen wollen die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel über diese Personalfrage erstmals beraten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch auf unserer Facebook-Seite diskutiert ihr über Europa und darüber, ob die europäische Idee überhaupt noch zeitgemäß ist. Andrea Tom findet: Die Idee ist zeitlos gut, nur scheinbar sind viele Menschen leider noch nicht reif dafür. Es ist immer sehr einfach, gegen etwas zu sein. Deshalb sind Parteien wie der Front National in Frankreich und die AfD und NPD bei uns so gut weggekommen. Warum sehen viele nur das Schlechte oder Schwierige und nicht die Vorteile von Europa? Wir haben zusammen viel mehr zu gewinnen als zu verlieren. Kalle Pause hingegen hält die europäische Idee nur für den ersten Schritt. Die globale Idee ist viel wichtiger. Wir alle leben schließlich nur auf einer endlichen Kugel, die mit begrenzten Ressourcen ausgestattet ist. Frank Martin sieht das anders. Die EU in ihrer heutigen Form und ihrem Dirigismus ist das genaue Gegenteil der europäischen Idee von Subsidiarität und gedeihlichem Miteinander. Manuel Francesco Mewes ist der Meinung, Die EU gehört wieder abgeschafft. Eine Wirtschaftsunion ist vollkommen ausreichend und bringt weniger Probleme mit sich wie Wirtschaftsflüchtlinge. Zum anderen könnte jedes Land auf seine speziellen Probleme besser reagieren als die EU-Verordnungen, die für alle gelten und kaum funktionieren. Und Anke Brühl fragt sich: Wieso ist europakritisch immer gleich automatisch rechtsgerichtet? Zumal die Leute sicher nicht Europa kritisieren, sondern das, was die EU da verbockt.
Update. Auch in der Ukraine wurde gestern gewählt, und zwar ein neuer Präsident, der höchstwahrscheinlich Petro Poroschenko heißt. Er erhielt ersten Ergebnissen zufolge 54% der Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Zwar konnten im Osten des Landes viele Menschen nicht zur Wahl gehen, weil pro-russische Separatisten Wahllokale zerstört hatten oder Menschen noch am Wahltag daran hinderten, ihre Stimme abzugeben. Aber zumindest im Rest der Ukraine war die Abstimmung nach OSZE-Angaben weitgehend fair. Poroschenko sieht sich denn auch als neuer Präsident aller Ukrainer.
Wir können mit Sicherheit sagen, gestimmt hat die gesamte Ukraine. Das war die Wahl des Präsidenten des ganzen Landes. Ich danke Ihnen sehr dafür.
Poroschenko versprach, so bald wie möglich mit den Menschen im Osten ins Gespräch zu kommen. Mit den Separatisten aber will er nicht verhandeln. Stattdessen kündigte er an, die Militäroffensive gegen die prorussischen Kämpfer zu verstärken. Für Anfang Juni hat Poroschenko ein erstes Treffen mit der russischen Regierung geplant. Der russische Außenminister begrüßte das und versprach, die Wahl Poroschenkos zu respektieren, forderte aber auch einen Dialog mit allen Gruppen der Ostukraine.
Die Tatsache, dass viele Regionen der Ukraine wählen konnten, ist insgesamt ein positiver Moment. Wir werden, wie auch der Präsident gesagt hat, das Resultat des Meinungsausdrucks der Bürger der Ukraine respektieren. Das Wichtigste ist, dass auch die aktuellen Machthaber das eigene Volk und die Bürger respektieren, damit ein Dialog zwischen allen politischen, ethnischen und religiösen Gruppen stattfinden kann.
Die Kämpfe in der Ostukraine gingen auch heute weiter. Das ukrainische Militär begann damit, den Flughafen von Donetsk zurückzuerobern, der seit heute von bewaffneten Separatisten besetzt gehalten wird. In Slawjansk wurden bei Kämpfen zwischen Separatisten und dem Militär mindestens 2 Menschen getötet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kämpfe wird der Ausgang der Ukraine-Wahl international vor allem als Hoffnungsschimmer gesehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, es sei ein erster Schritt. Nun müssten die Verfassung reformiert und ein Parlament gewählt werden.
Was sonst noch wichtig war?
In Thailand hat sich der König hinter den Armeechef gestellt und ihn offiziell zum Regierungschef ernannt. Das Militär unter Führung von Prayut Chan-o-cha hatte letzte Woche in Thailand das Kriegsrecht verhängt und die Regierung gestürzt. Dagegen gingen gestern wieder viele Menschen in Bangkoks Zentrum auf die Straße.
Wir wollen, dass das Militär die Macht wieder abgibt, zurück in die Kasernen geht und das Land an den Grenzen schützt, nicht so wie jetzt. Wir brauchen eine Regierung, die vom Volk gewählt ist.
Armeechef Prayut kündigte an, hart gegen Demonstranten vorzugehen, um die Sicherheit im Land wiederherzustellen. Neuwahlen sollen ihm zufolge zwar so schnell wie möglich kommen, aber auch nur dann, wenn die Situation das zulasse. Papst Franziskus hat am letzten Tag seiner Nahostreise die heiligen Stätten der Muslime und Juden in Jerusalem besucht. Der Papst betete an der Klagemauer und besuchte die Gedenkstätte Yad Vashem. In einer Rede dort bezeichnete er den Holocaust als unermessliche Tragödie. In Indien ist der Hindu-Nationalist Narendra Modi als 15. indischer Premierminister vereidigt worden. Dabei waren erstmals in der Geschichte des Landes auch viele Staats- und Regierungschefs aus Südasien, darunter der Ministerpräsident des Nachbarlandes Pakistan, Nawaz Sharif, anwesend. Die Beziehungen der beiden Länder sind wegen des Konflikts um die Grenzregion Kaschmir seit Jahrzehnten angespannt.
Was noch wichtig wird.
In Ägypten geht morgen die 2-tägige Präsidentenwahl zu Ende. Sie hat heute begonnen. Die Ägypter sollen über einen Nachfolger für den gestürzten islamistischen Staatschef Mohamed Mursi abstimmen. Als klarer Favorit gilt der frühere Armeechef Abdel Fattah al-Sisi. Sein einziger Gegenkandidat ist der Linkspolitiker Hamdien Sabahi. Er gilt allerdings als chancenlos.
Und sonst in der Welt?
Das Weiße Haus hat angeblich aus Versehen den Chef des US-Nachrichtendienstes CIA in Kabul enttarnt. Das berichtet die Washington Post. Er wurde auf einer Liste wichtiger US-Vertreter in Kabul gesetzt, und zwar als Chief of Station. Das ist eine interne Bezeichnung für den Top-Agenten vor Ort. Die Liste ist zusammengestellt worden, weil US-Präsident Barack Obama zu Besuch in Afghanistan war. Das letzte Mal wurde eine US-Agentin vor mehr als 10 Jahren enttarnt, da allerdings von einem konservativen Kolumnisten. Weil ihr Ehemann mit der damaligen US-Regierung im Clinch lag, vermutete die Agentin aber, dass der Tipp zur Enttarnung von der Regierung kam. Die chinesische Regierung will in diesem Jahr mehr als 5 Millionen Autos aus dem Verkehr ziehen. Das betrifft Fahrzeuge, die Abgasnorm nicht erfüllen. Ziel ist es, die Luftverschmutzung zu verringern. Die Regierung hat bisher aber nicht erläutert, wie genau die Autos eingezogen werden sollen. Über Chinas Großstädten hängt häufig eine dichte Smogglocke. Die schlechte Luft ist eine Folge des rasanten Wirtschaftswachstums der vergangenen Jahre. Fabriken stoßen mehr CO2 aus und mehr Menschen fahren Autos. Nach wachsenden Protesten hat Chinas Führung den Umweltschutz zur neuen Priorität erklärt. Krakau will doch nicht die Olympischen Winterspiele 2022 ausrichten. Die polnische Stadt hat ihre Bewerbung nach dem gestrigen Referendum zurückgezogen. Fast 70% der Wähler in Krakau hatten für Nein zu Olympia gestimmt. Dem Internationalen Olympischen Komitee gehen damit mittlerweile die Kandidaten aus. Auch München, Stockholm und die Schweizer Region Graubünden haben ihre Bewerbungen bereits zurückgezogen. Auch hier, weil die Bevölkerung sich gegen Olympia ausgesprochen hat. Weiter im Rennen sind noch Oslo, Peking, die kasachische Stadt Almaty und Lviv in der Ukraine.
Wissensnachrichten.
Das Gehirn ist eine komplexe Angelegenheit. Forscher versuchen in immer neuen Studien mehr über seine Funktion herauszufinden. Für diese Studien müssen oft kleine Fliegen herhalten. Und genau diese kleinen Fliegen könnten in Zukunft noch besser untersucht werden. Das haben zumindest Wissenschaftler aus Österreich und den USA herausgefunden. Hanna Immich ist jetzt bei mir aus den Wissensnachrichten. Hanna, erklär uns das mal genauer.
Die Forscher haben da eine neue Methode entwickelt, um die Aktivitäten im Gehirn der Fliegen, der Drosophila melanogaster, besser zu verstehen. Sie wollten wissen, wofür bestimmte Nervenzellen im Gehirn zuständig sind und herausfinden, wie die Fliegen flirten, also wie das Balzverhalten bei ihnen läuft. Und die neue Methode heißt FLY-MAD und arbeitet mit Infrarotstrahlen.
Und wie haben die Forscher die neue Methode entwickelt?
Sie haben bestimmte Körperregionen der Fliege gezielt mit hochfokussiertem Laserlicht bestrahlt. Dadurch konnten sie bestimmte Nervenzellen der Fliege gezielt aktivieren oder unterdrücken. Und so konnten die Forscher genau beobachten, welches Verhalten durch welche Nervenzellen gesteuert wird. Es gibt da schon ähnliche Methoden. Neu ist aber, dass man jetzt für das Aktivieren und Unterdrücken der Nervenzellen nur noch einen Bruchteil einer Sekunde braucht und so noch feiner und zielgenauer zuordnen kann, welche Nervenzelle was macht. Und besonders spannend fanden die Forscher eben die Nervenzellen, die für das Balzen zuständig sind.
Also für das Flirten, du hast das ja gerade vorhin schon gesagt, das klingt interessant. Was haben Sie da denn herausgefunden?
Sie haben einen bestimmten Typ von Nervenzellen ausgemacht, der dafür sorgt, dass die Fliegen beim Balzen auch genug Ausdauer zeigen. Im Experiment konnte man das sehen, als die Fliege versucht hat, ein Kunststoffimitat zu begatten.
Wie wir eben ja schon gehört haben, wurde heute der indische Premierminister Narendra Modi von den Hindu-Nationalisten vereidigt. Vor über 3000 Staatsgästen aus aller Welt. Modi hat vor ein paar Wochen die Wahl in Indien gewonnen und gilt als intensiver und politisch geschickter Twitter-Nutzer. Twitter will diesen Erfolg und Teile der Wahlstrategie jetzt auch auf andere Länder übertragen. Hanna, was hat es denn damit auf sich?
Ja, das Unternehmen will das, was in Indien so gut geklappt hat, vor allem auf Länder übertragen, die noch in der Entwicklung sind und in denen Twitter von Politikern noch nicht so stark genutzt wird. Also zum Beispiel Indonesien, wo im Juli Präsidentschaftswahlen sind, oder Brasilien, wo im Oktober gewählt wird. Twitter hatte in Indien sehr eng mit Politikern, mit Mobilfunk- und Medienunternehmen zusammengearbeitet. Auch mit dem Gewinner der indischen Wahl, Narendra Modi. Und dessen Methode war es zum Beispiel sehr stark zu personalisieren. Er hat viele Selfies getweetet oder Fotos von sich und seiner Mutter und das Ganze angereichert mit Sprachaufnahmen und Hologrammen, also dreidimensionalen Fotos. Und Twitter hat schon letzte Woche seine Top-Strategen nach Brasilien geschickt, um den Senatoren dort die Möglichkeit sozialer Netzwerke nahezubringen.
Und dann war da ja noch die Sache mit Giovanni Di Lorenzo, dem Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, oder?
Genau. Er hatte nämlich gestern Abend in der ARD-Sendung Günther Jauch erzählt, dass er 2-mal gewählt hat. Einmal im italienischen Konsulat und einmal in einer Hamburger Grundschule. Giovanni Di Lorenzo hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Jetzt ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft in dem Fall. Die Rechtslage ist eigentlich klar. In § 6 des Europawahlgesetzes steht, das Wahlrecht darf nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. Das Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union wahlberechtigt sind. Sollte sich der Verdacht der Wahlfälschung gegen Di Lorenzo bestätigen, muss der Zeit-Chefredakteur mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen.
Danke, Hanna.
Wetter.
Der Norden und Osten haben es gut. Dort scheint häufig die Sonne. In der Mitte Deutschlands und im Süden hängen dagegen meist dicke Wolken am Himmel. Es kann auch regnen und gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad. Morgen wird es ähnlich, im Norden schön, im Rest bewölkt und nass. Und von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen kann es mitunter starke Gewitter geben.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.